Kapitel 30. Ein Deutscher namens Dauer mietete das Haus in Genzano. Zu einem Spottpreis, schimpften die Nachbarn, aber das war Michael gleichgültig. Er war zufrieden, dass Dauer sich bereit erklärte, das gesamte Inventar zu übernehmen, einen Vertrag über 2 Jahre abzuschließen und sich um die Tiere, Katzen, Hunde und Schildkröten, die ihr zu Hause behalten sollten, zu kümmern, wie sie es gewohnt waren. Von den Dryaden, den Trollen, den Elfen und Wassergeistern sagte Michael ihm nichts. Sie würden für sich allein sorgen müssen, aber das waren sie ja gewohnt, seit die Menschen sie aus ihrer Realität verbannt und zu einem Schattendasein verurteilt hatten. Sie würden irgendwie zurechtkommen. Aus dem Haus, in dem er 15 Jahre gelebt hatte, nahm er außer den Büchern und den Bildern seines Vaters kaum etwas mit. Von den Möbeln ließ er nur ein einziges Stück nach Deutschland transportieren, das Stück, das bereits mit ihm aus Deutschland hergekommen war, den Schrank, den sein Vater für ihn bemalt hatte, als er ein Kind gewesen war und den seine Mutter im Krieg vor dem Verbrennen gerettet hatte. Den Schrank, in dem das Kind Michael auch jetzt noch verborgen saß, selbst wenn es sich nicht mehr zeigte. Ehe Michael ging, starb auch Gustav René Hocke. Eine Epoche war zu Ende. Über einem Akt hatte sich der Vorhang gesenkt. Wohin er gehen würde, schien ihm wenig zu bedeuten, aber in München hatte er zumindest Bekannte, Freunde aus lang vergangener Zeit. Zudem verspürte er den eher absonderlichen Wunsch, in seine Muttersprache einzutauchen, in der er Kinderlieder und Trostworte gehört hatte, als er nackt ins Leben gestoßen worden war. Und er besaß dort fürs Erste noch einen Unterschlupf. Auf Dauer in der alten Wohnung bleiben wollte er nicht, aber es war eine Erleichterung, sich mit der Suche Zeit lassen zu können. Die Stadt hatte wenig Vertrautes, kaum etwas, an dem er sich hätte orientieren können, und zudem wusste er nicht, was er wollte. Das Alte nicht mehr, aber wie sollte das Neue aussehen? Mit dem Schlüssel, den er schon benutzt hatte, als er hier mit seiner Mutter und Ingeborg gewohnt hatte, öffnete er die Wohnungstür. Es roch noch nach seiner Mutter, den Gewürzen, die sie gemocht hatte, dem Aroma ihrer Kräuterseife, und in der Luft hing eine Spur von kaltem Rauch. Dazu kam der unverwechselbare Mief alter Menschen, vertrocknender Haut und verfallender Körper. Und der Geruch von Leere, von Staub, an dem niemand sich störte, von zu Ende erzählten Geschichten, deren Reste wie tote Fliegen an den Wänden klebten. Er hatte den Hausmeister gebeten, die Heizung einzuschalten, wie er es des Öfteren getan hatte, wenn er seit dem Tod seiner Mutter hier übernachtet hatte. »Aber dazu ist es doch jetzt viel zu warm, Herr Ende«, hatte der Mann protestiert. Bei 30 Grad erwarteter Höchsttemperatur heizte kein vernünftiger Mensch, auch nicht einer, der sich vor der Unbewohntheit seiner Wohnung fürchtete. Der Hausmeister war selbst kürzlich verwitwet. Bis zum Tod seiner Frau hatte diese zuweilen für Michael eingekauft, nur das Nötigste, Kaffee, Zigaretten, eine Flasche Wein, ein wenig Brot und Wurst, doch immer hübsch hergerichtet, sodass die Illusion entstand, die leere Wohnung hieße ihren Gast willkommen. Jetzt hatte ihr Mann es getan. Die Weinflasche stand zwischen Zigarettenschachtel und eingeschweißtem Bierschinken auf der Arbeitsfläche in der Küche, als hätte der Hausmeister sie dort vergessen. Auch das Brot war abgepackt, maschinell in identische Scheiben geschnitten. Michael sah das Brett aus Olivenholz vor sich, auf dem in der Casa Liocorno ihr Brot gelegen hatte, und hörte das Krachen, wenn sie sich Stücke davon abgebrochen hatten. Er hob die Brotpackung hoch und legte sie gleich wieder zurück. In der Stille hallte jedes Geräusch. Kurzerhand drehte er sich um und verließ wie gejagt die Wohnung. Er würde in ein Restaurant gehen.